Und heute kommen wir zu Vers 6 in Kapitel 5, und da heißt es: Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Herr Jesus, wir danken dir für diese herrliche Einführung in das Neue Testament, diese Türschwelle hin in die Offenbarung Jesu, die Seligpreisungen. Herr, wir wollen das mehr und mehr ergreifen, was du damit meinst, was du damit beschrieben hast und auch was unser Ziel ist. Wir wollen dich als denjenigen sehen, der glückselig ist, der alle diese Eigenschaften in sich vereint. Und wir wollen es sehen als das Ziel, zu dem wir hinwachsen. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du uns Gnade gibst, dieses Geheimnis, dass die hungern und dürsten glückselig sind, dass du das uns aufschließt, dass du uns das eröffnest, Jesus, und dass du meine unzulänglichen Vorbereitungen und Fähigkeiten, dass du die bedeckst mit deiner Kraft und mit deiner Salbung, mit deiner Autorität, dass Offenbarung geschieht. Vater, wir wollen von Offenbarung zu Offenbarung dienen, von Herz zu Herz, von Geist zu Geist, Herr. Und du sollst verherrlicht werden, in Jesu Namen. Amen. Wenn du dich jetzt gefragt hast, was hat er jetzt schon... Wenn du jetzt schon nicht mitgekommen bist, dann bleib entspannt, bleib ruhig. Es ist nicht so schlimm. Wir wollen Jesus hören in der Predigt. Und wenn wir aus einer Predigt rauskommen, dann hat Felix vielleicht was ganz anderes gehört als Dominik. Und wenn man sie danach fragt, nach dem Gottesdienst, hey, was hat Gott heute zu dir in der Predigt gesprochen? Dann erzählt Felix von der wunderbaren Liebe Gottes, die er neu begriffen hat in der Predigt. Und Dominik erzählt von dem Gericht Gottes, von der Heiligkeit Gottes. Und wir fragen, wie geht das zusammen? Es liegt einfach daran, dass die Predigt ein Dienst des Heiligen Geistes ist. Und dass der Heilige Geist einem jedem so zuteilt, wie er es gerade braucht. Und wenn wir mit dieser Erwartung an eine Predigt rangehen, werden wir meistens nicht leer aus Predigten hervorkommen. Vorausgesetzt natürlich, dass auch der Prediger aus der Furcht Gottes und aus der Kraft des Heiligen Geistes redet. Okay, was sind die Seligpreisungen? Nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Die Seligpreisungen sind erstens ein Porträt Jesu. Sie stellen Jesus dar. Jesus ist der Glückselige. Er vereint all diese Dinge in sich. Wenn wir die Glückseligpreisungen anschauen, sehen wir Jesus. Zweitens, ist es Gottes Plan für Erweckung. Wenn du in die Kirchengeschichte zurückschaust oder auch in deinem eigenen Leben zurückschaust und du diese Momente, diese Zeiten siehst, wo du so feurig für Jesus warst, voller Leidenschaft für ihn, wirst du das finden, was in den Glückseligpreisungen beschrieben ist. Wenn du in Erweckungen zurückguckst in der Kirchengeschichte, wirst du all das finden, was in den Glückseligpreisungen beschrieben ist. Also sie sind der Plan für Erweckung. Drittens, sie sind eine Konfrontation mit den Pharisäern. Jesus sagt das ja nicht einfach so, was er hier sagt. Er redet zu bestimmten Menschen, die ein bestimmtes Bild von Frömmigkeit haben. Und das stellt er auf den Kopf. Viertens, das ist eine ganze Menge, ne? Ihr merkt es schon. Die Glückseligpreisungen sind das Ziel unserer Heiligung. Das, was Gott aus uns hier auf der Erde machen will. Wenn du dich fragst, Herr, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Soll ich Missionar werden? Soll ich YouTube-Evangelist werden? Oder was auch immer? Dann sei dir ganz sicher, geh zu den Seligpreisungen. Das ist das, was Gott von dir möchte. Dahin will Gott dich verändern. Halleluja. Das Fünfte habe ich vergessen. Egal. So, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Ich lese das nochmal vor. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wir kommen von Armut, von Trauer, von Sanftmut, das heißt also Abhängigkeit von Gott und diesem unbedingten Willen, Gott zu gefallen und ihm zu gehorchen, kommen wir zu Hungern und Dürsten. Alles Dinge, die, ja genau, das war fünftens, jetzt ist mir wieder eingefallen. Die Seligpreisungen sind verachtet von der Welt. All das, was in Gottes Augen hoch ist, ist in den Augen der Menschen ein Gräuel. Und andersrum genauso. Was vor Menschen hoch ist, ist in Gottes Augen, was in Gottes Augen hoch ist, ist für Menschen ein Gräuel, und was in Menschenaugen hoch ist, ist für Gott ein Gräuel. Steht in Lukas Kapitel 16. Okay, jetzt kommen wir zu Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. In der Vorbereitung habe ich mich ganz viel erstmal damit auseinandergesetzt, wie ich euch vermitteln kann, was für eine Art von Gerechtigkeit hier gemeint ist. Weil es gibt ja, wenn wir an das Neue Testament rangehen und verschiedene Aussagen lesen, sei es von Jesus oder von den Aposteln, können wir manchmal etwas verwirrt sein. Zum Beispiel lesen wir den Begriff Wahrheit. Und wir denken dann, Wahrheit ist eine Tatsache oder eine Aussage, ist entweder wahr oder falsch, gemessen an den Tatsachen. So, und wenn jemand die Tatsachen richtig beschreibt, dann redet er Wahrheit. Es hat also etwas mit einer Informationsebene zu tun. Und dann lesen wir den ersten Johannesbrief, und da sagt Johannes auf einmal, dass wir nicht nur die Wahrheit hören und sprechen, sondern auch die Wahrheit tun. Und da bekommt das Ganze eine ganz andere Dimension, und es passt nicht mehr in unsere Kiste, passt nicht mehr in unsere Gedankenbox, wie wir Wahrheit einkategorisiert haben. Auf einmal ist Wahrheit auch etwas, was ich tue. Und auch Lüge ist etwas, was ich tue. So ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir Bibel lesen, das nicht zu schnell lesen, nicht zu schnell meinen, dass wir es verstehen, weil das ist meistens nicht der Fall, sondern dass wir ein Stück zurückgehen, die Geschwindigkeit rausnehmen und in Zeitlupe uns nochmal ganz in Ruhe den Text durchlesen und dann Gott fragen, Gott, was meinst du hier? Und genauso müssen wir das hier tun mit dem Begriff Gerechtigkeit. Erstens, für die, die mitschreiben und Punkte mögen, welche Art von Gerechtigkeit ist hier nicht gemeint? Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit, die hier nicht gemeint sind. A. Ich habe das Fairness-Gerechtigkeit genannt. Es gibt da bestimmt auch noch einen anderen Begriff, aber das ist eigentlich der Begriff von Gerechtigkeit, den wir am häufigsten gebrauchen. Wir reden in der Politik, wenn du Nachrichten anguckst, geht es ganz oft um soziale Gerechtigkeit, ja, das große Thema der SPD. Und wir denken, gerecht ist, wenn alle gleich behandelt werden, wenn alle die gleichen Rechte haben. Richtig? Ja, danke. Aber, also als Beispiel, mein Sohn Noah bekommt ein Eis. Was macht mein anderer Sohn Levi, der sagt, ich will auch ein Eis. Wenn ich sage, nein, du kriegst kein Eis, würden alle sagen, das ist aber ungerecht. So, wir verwenden den Begriff Gerechtigkeit auf diese Fairness, auf diese Gleichbehandlung bezogen. Das ist eine menschliche Anwendung, die in der Bibel so gut wie gar nicht vorkommt. Dum, 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 dum. Dieses, alle müssen gleich behandelt werden, kommt in der Bibel nicht oder nur extrem selten vor. Das ist nicht etwas, was unsere Gesellschaft aus der Bibel hat. Das ist Humanismus. Ja, alle die Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit und ja, das war's, Französische Revolution. Das ist menschlich. Das hat mit dem biblischen Glauben und auch mit der Definition des Neuen Testamentes von Gerechtigkeit nichts zu tun. In der Bibel findest du ganz oft Leute, die ungerecht behandelt werden nach unseren Maßstäben. Wo Gott Leute ungerecht behandelt nach unseren Maßstäben. Und wir sind herausgefordert, damit umzugehen und das mit unserem Gottesbild in Einklang zu bringen. Beziehungsweise unser Gottesbild verändern zu lassen. So, das ist nicht die Gerechtigkeit, die gemeint ist. Ihr habt euch, vielleicht haben die meisten von euch schon gedacht, dass es wahrscheinlich diese Gerechtigkeit ist. Und ich baue jetzt den Spannungsbogen auf, dass ihr dann auch wirklich erwartet, worum es denn jetzt hier geht. Aber es geht noch um eine andere Gerechtigkeit, die hier nicht gemeint ist. B. Und zwar der paulinische Begriff von Gerechtigkeit. Dieser Gerechtigkeitsbegriff kommt im Jakobusbrief und in den Paulusbriefen vor. Und im Hebräerbrief, von dem ich denke, dass er von Paulus ist. Nehmen wir das einfach mal so an. Diese Gerechtigkeit bedeutet, dass ich vor Gott aus dem Stand eines Ungerechten, eines Sünders, in den Stand eines Gerechten erhoben werde, weil ich in Jesus bin, weil ich durch das Kreuz Vergebung empfangen habe. Das ist Gerechtigkeit, ist total biblisch, kommt sehr oft vor, aber eben fast nur in den Paulusbriefen. Er hat diesen Begriff geprägt und auch die meisten Christen wegen dieser, weil ja nun Paulus zwei Drittel des oder ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, verstehen Gerechtigkeit unter diesem Begriff. Aber auch das ist hier nicht gemeint. Jesus redet nie über die Gerechtigkeit aus Glauben. Wenn ihr eine Stelle findet, ich lasse mich gern korrigieren, ich sage das dann auch gern öffentlich, dass ich falsch lag, habe ich kein Problem damit. Vielleicht habe ich was übersehen. So, was für eine Art von Gerechtigkeit ist hier gemeint? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich mir hier noch aufgeschrieben hat. Paulinischer Begriff von Gerechtigkeit, gleiches Wort, also das gleiche griechische Wort, aber andere Bedeutung. Es bezieht sich auf den Stand vor Gott als gerechtfertigte Sünder durch den Glauben. Kommt in den Evangelien nicht vor. Die meisten Christen kennen und interessieren sich nur für diesen Begriff von Gerechtigkeit. Es besteht die Notwendigkeit, den Begriff zu erweitern. Schön geschrieben. Zweitens, was ist denn nun diese Gerechtigkeit? Wir machen dann gleich mal ein kleines, aber feines Bibelstudium, um meine Thesen, die ich jetzt hier aufstelle, zu belegen. Und zwar ist hier nicht die Fairness oder die Gleichbehandlung im Sinne von Gerechtigkeit gemeint, auch nicht der paulinische Begriff, sondern es geht um einen Wandel in Gerechtigkeit. Wandel ist ein altes Wort, das sagen wir, weil wir ganz viel Elberfelder gelesen haben. Es geht um den Lebensstil einer gerechten Person. Ein Leben, was sich in Handlungen und Worten zeigt, die als gerecht gelten. Es hat also nichts mit unserem Stand zu tun, wie uns Gott betrachtet. Es hat auch nichts damit zu tun, ob wir immer fair behandelt werden und alle auch fair behandeln. Jeder, der Leiter ist in einer Firma oder so, weiß, dass das sowieso ein Hirngespinst ist, was nicht funktioniert. Sondern es bedeutet, dass unsere Handlungen, unsere Worte eine Qualität mitbringen, die von Gott gerecht genannt werden. Gerecht leben als Lebenswandel, der Gott wohlgefällt. Handlungen, die Gott gefallen, sind gerechte Handlungen. Das Gegenteil, wir werden uns dann später noch die Schriftstelle dazu anschauen, das Gegenteil von dieser Gerechtigkeit ist Gesetzlosigkeit. Manchmal auch übersetzt mit Ungerechtigkeit. Aber der beste Begriff ist eigentlich Gesetzlosigkeit. Denn Gerechtigkeit ist ein Leben, ist ein Wandel, ein Verhalten gemäß den Geboten Gottes. So, wenn du jetzt mal kurz auf Pause drückst, ja, und zurückspulst und dann nochmal diesen Vers liest. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Bekommt der Bibelvers einen ganz anderen Geschmack, fordert uns ganz anders heraus und hält uns einen Spiegel vors Gesicht. Wer in Gerechtigkeit lebt, demonstriert und verherrlicht den gerechten Gott. Ich sage immer die Bibelstellen an und aus Zeitgründen blätter ich da jetzt nicht hin, sondern ihr könnt da gern hinblättern, wenn ihr das wollt, aber es wird jetzt recht zackig gehen. Matthäus 5, Vers 20, ein paar Verse weiter. Da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Pharisäer nicht bei Weitem übertrifft, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Also hier ganz eindeutig sehen wir, die Pharisäer hatten eine Form von Gerechtigkeit. Wir paulinisch geprägten Christen würden sagen, na Moment Jesus, die sind doch gar nicht gerecht vor Gott, die glauben doch gar nicht an dich. Aber hier ist eine andere Gerechtigkeit gemeint. Und Jesus sagt, diejenigen, die zum Reich Gottes gehören, haben eine weit höhere Verantwortung, sollten eine weit größere Gerechtigkeit darstellen als die der Pharisäer. Matthäus 6, Vers 33, auch ein paar Verse weiter, ganz berühmte Stelle. Ich hoffe, ihr könnt sie alle auswendig. Wenn nicht, dann möchte ich euch ermutigen, lernt diese Bibelstelle auswendig. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all das Übrige wird euch hinzugetan. Das sind göttliche Prioritäten. Das ist Jesus, so wie er gelebt hat. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, der Herrschaft Gottes in deinem Leben und nach seiner Gerechtigkeit. So leben, wie es ihm gefällt. Die Gerechtigkeit Gottes ist etwas, wonach man trachten kann, wonach man sich ausstreckt, was nicht einem einfach zufällt. Ja, du bist als ungerechter und fauler Sünder ins Bett gegangen und eines Morgens wachst du auf und ein Wunder ist passiert, du bist ein gerechter, rechtschaffener Mann oder rechtschaffende Frau geworden. Das wird nicht passieren. Wir trachten danach, wir strecken uns aus danach, wir hungern und dürsten danach. Markus 6, Vers 20, da heißt es, dass Herodes wusste, dass Johannes der Täufer ein gerechter Mann war. Du fragst, wie kann das sein? Jesus war noch gar nicht gestorben, der konnte noch gar nicht wiedergeboren sein. Wie kann der ein gerechtfertigter Mann sein? Es ist eine andere Form von Gerechtigkeit. Sein Leben hat Gott demonstriert. Spätestens jetzt müsste uns das allen klar sein, aber ich habe noch so viel mehr Bibelstellen. In Hebräer 1, Vers 9 heißt es, auch eine ganz wichtige Bibelstelle, da wird Jesus beschrieben, Hebräer 1, Vers 9. Er, Jesus, hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat ihn sein Gott mit Freudenöl gesalbt vor seinen Gefährten. Er zitiert da einen Psalm und bezieht, der Autor, und bezieht ihn auf Jesus und sagt, Jesus hat Gesetzlosigkeit gehasst, diese Auflehnung, diese innere Auflehnung gegen die Gebote Gottes und hat die Gerechtigkeit geliebt. 1. Johannes 2, Vers 29, das müssen wir mal lesen, weil ich den nicht auswendig kann. 1. Johannes 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das Merkmal, also eins der Merkmale, woran man erkennen kann, dass eine Person von Neuem geboren ist, diese Begegnung mit Gott hatte und verwandelt wurde innerlich, ist, dass sie die Gerechtigkeit tut. 1. Johannes 2, Vers 29. Die Gerechtigkeit ist also etwas, was ich tue. Apostelgeschichte habe ich ausgelassen. 10, Vers 35. Die Bibelleser unter uns wissen, dass Apostelgeschichte 10 das Kapitel ist, in dem das Evangelium das allererste Mal zu den Heiden gekommen ist. Und Gott beschreibt da den Cornelius, ein römischer Hauptmann. Und es kommt, das ist so cool. Apostelgeschichte 10. Also da heißt es, ich lese erstmal das, was in Vers 2 steht. Der Cornelius, er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Volk und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Und der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Ja, und dann, wir kennen die Geschichte, lässt er den Petrus holen auf die Anweisung des Engels hin. Der Petrus ist erst so ein bisschen skeptisch, kommt dann aber doch und versteht am Ende, als dann der Heilige Geist auf alle gefallen ist, erkennt er, Vers 35, oder ich lese mal ab Vers 34, da trat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Auch hier ist wieder Gerechtigkeit etwas. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, als es, die Apostelgeschichte noch nicht paulinisch beeinflusst war. Das ist ganz interessant. Paulus war da noch nicht mit ihnen unterwegs. Das ist dann erst ab Kapitel 14, glaube ich. Und hier heißt es, Gerechtigkeit wird gelebt, wird geübt, ist etwas, was ich tue, etwas, was ich demonstriere. Und ihr könnt euch noch aufschreiben, 1. Johannes 3, Vers 7. Da heißt es, dass gelebte Gerechtigkeit, geübte Gerechtigkeit uns auszeichnet als diejenigen, die mit Jesus Einheit haben, die mit Jesus eins sind. So, also hier geht es ganz eindeutig um eine Gerechtigkeit, die nichts mit unserem Stand in dem Sinne zu tun hat, sondern die ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Nicht mit irgendwelchen philosophisch-soziologischen Begriffen, sondern da, es geht darum, wie sieht Gott dein Leben? Wie handelst du? Wie lebst du? Drittens, hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wo kein Hunger und kein Durst ist, da ist auch kein Leben. Alles, was lebt, hat Hunger und Durst. Stimmt das? Danke. Die Pflanze braucht Nährstoffe. Ja, da oben, unsere Pflanze, die ist gerade befallen von irgendeiner Milbe. Auf dem Balkon können wir mal sehen. Und wir haben uns entschlossen, sie sterben zu lassen. Und jetzt schmerzt unser Herz jeden Tag. Und sie schreit uns förmlich an: Ich habe Hunger, ich habe Durst. Und wir sagen: Nein, es ist besser für dich, dass du stirbst. Aber die Pflanze ist ein Lebewesen und das erkennt man daran, dass sie Hunger und Durst hat. Sie braucht etwas, um zu leben. Jedes Tier hat Hunger und Durst. Jeder Mensch hat Hunger und Durst. Und da, wo Hunger und Durst nicht mehr vorhanden sind, da ist auch kein Leben mehr da. Jetzt kannst du mir überlegen, was das bedeutet für diejenigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wie es um dein geistliches Leben steht, wenn du keinen Hunger und keinen Durst hast. Wenn du so zufrieden und so angekommen bist, dass du nicht mal ein Begehren hast nach mehr von Gott. Wenn du nicht mal ein Begehren hast, ihm zu gefallen. Wenn du schon zufrieden und gesättigt bist in dir. Abwesenheit von Hunger und Durst bedeutet Tod. Die stärksten Bedürfnisse, abgesehen vom Atmen, eines Menschen sind Hunger und Durst. Wenn ich Hunger habe, komm mir lieber nicht in die Quere. Ich hatte schon einmal solche Unterzuckerungen hier bei Speckmanns Schneeballschlacht gemacht und dann war ich fast ohnmächtig und ich brauchte unbedingt etwas zu essen, sonst wäre ich abgeklappt. Gut, das war natürlich auch damit großen körperlichen Anstrengungen verbunden. Und Kerstin hat gesagt: Wer putzt jetzt meine Fenster? Aber ich bin mir sicher, sie hat mir vergeben. Okay, Hunger und Durst sind die stärksten Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann. Durst noch mehr als Hunger. Wer 3 Tage, 4 Tage nichts trinkt, ist eigentlich so gut wie tot. Und hungern können wir auch nur, also Fasten ist ja etwas anderes als hungern. Wenn ich faste, da habe ich die Möglichkeit zu essen, aber ich entscheide mich nicht zu essen. Und dann schaffe ich so maximal 40, 42 Tage, bis ich dem Tode nahe bin. Aber Hunger, wirklicher Hunger, ist etwas Furchtbares, wo du dir alles, also wir kennen ja Hunger gar nicht. Wir kennen Hunger gar nicht. Wenn du nach all dem Ausschau hältst, was irgendwie essbar ist, wenn du von Hungersnöten erfährst, sei es in Afrika oder in Nordkorea, wo so starke Hungersnöte in den letzten 20, 30 Jahren waren, wo die Leute Rinde gegessen haben und Wurzeln und Erde und alles Mögliche, nur um ihren Bauch zu füllen. Du liest von denjenigen, die KZs überlebt haben, dass wenn die Suppe ausgegeben wurde, du durftest dich nicht vorne hinstellen und auch nicht hinten. Weil wenn du vorne warst, hast du nur das Flüssige bekommen. Wenn du ganz hinten warst, konnte es sein, es war schon alle. Also musstest du dich irgendwo in der Schlange in der Mitte postieren, damit du irgendwie was Festes zu essen bekommst aus der Suppe. Das ist Hunger. Wir sind verzweifelt und wir wissen, unser Leben hängt in den Seilen. Wir brauchen etwas zu essen oder wir sterben. Das ist, was hier gemeint ist. Wer hungert und dürstet, hat A, keine anderen Ziele mehr, als ihn zu stillen. Wer hungert und dürstet, plant nicht seine Karriere. Wer hungert und dürstet, ist nicht, überlegt nicht, wo er als nächstes in den Urlaub fährt. Wer hungert und dürstet, der überlegt nicht, welches Handy er als nächstes kauft. Der hat andere Probleme. B. Wer hungert und dürstet, denkt an nichts anderes mehr. Du willst einfach nur essen und trinken. Du denkst an nichts anderes mehr. Alles andere verzieht sich aus deinen Gedanken und du hast nur noch einen Gedanken. Wo kriege ich was zu essen her? Wo kriege ich was zu trinken her? C. Wer hungert und dürstet, hatte ich schon gesagt, ist in einer lebensbedrohlichen Situation. Und D. Wer hungert und dürstet, hat die Bereitschaft, alles zu tun, um diesen Hunger und diesen Durst zu stillen. Die Bereitschaft, alles zu tun, über Leichen zu gehen. Verbrecher zu werden. Anderen das wegzunehmen, was sie haben, einfach nur um den Hunger zu stillen, um den Durst zu stillen. Wir vergessen alles das, was wir im Knicke lesen, über gute und feine Verhaltensweisen, weil wir haben einfach nur noch Hunger. Die Gesellschaft ist uns egal, was andere Menschen denken, ist uns egal. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Hier ist von einer inneren Not die Rede, von einer Verzweiflung, von einem entweder ich bekomme das oder ich vergehe, ich sterbe oder es gibt für mich kein Leben mehr. Zu hungern und dürsten nach Gerechtigkeit bedeutet, verzehrt zu sein, von dem Bedürfnis, selbst so zu leben, wie es Gott gefällt, und darüber hinaus diese gelebte Gerechtigkeit in den Leben anderer und in der Gesellschaft zu sehen. Das war so ein schöner Merksatz, den lese ich euch nochmal vor. Zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit bedeutet, verzehrt zu sein von dem Bedürfnis, selbst so zu leben, wie es Gott gefällt, und darüber hinaus diese gelebte Gerechtigkeit in dem Leben anderer und in der Gesellschaft zu sehen und zu erleben. Es es ist am Ende, wenn man es herunterbricht, und deswegen war ich so überrascht über diesen, positiv überrascht, über den Eindruck, den Felix im Lobpreis hatte. Es ist ein Ende, am Ende, wenn man mit dem Mikroskop hineingeht, sich das anguckt, es ist ein Hunger nach Gott selbst. Es ist ein Bedürfnis nach Gott selbst, ihm zu begegnen, ihm demonstriert und zu sehen und zu erleben im Miteinander. Ihn zu erleben, ihn zu erkennen, wie die Menschen, also in dem, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen leben, darin Gott zu finden. Es ist ein Hunger und ein Verzehrtsein nach Gott selbst. Seht ihr, wie verrückt das ist, was Jesus sagt? Glückselig sind die, die arm sind, die sich selbst nicht helfen können, die bettelarm sind. Das ist das griechische Wort. Glückselig sind die, die trauern. Glückselig sind die, die hungern und dürsten. Niemand von uns, niemand, keiner ausgenommen, auch die Fremden unter uns. Niemand von uns will das natürlich. Keiner von uns will hungern und dürsten. Keiner von uns will arm sein oder trauern. Jesus möchte das in uns hineinlegen. Er möchte, dass wir glückselig werden. Viertens. Jesus hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ich habe jetzt leider keine Bibelstelle, in der steht, Jesus hungerte und dürstete nach Gerechtigkeit. So leicht wie bei Sanftmut ist es leider nicht. Bei Sanftmut wusste ich, okay, Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Aber wenn wir uns das Leben Jesu genau anschauen, dann sehen wir Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Das ganze Leben Jesu selbst war ein Leben in dieser Gerechtigkeit vor Gott. Er hat sich vor Gott nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er lebte gerecht, er demonstrierte den Vater. Und das hat auch ausgestrahlt. Wenn du das liest, wie er Begegnungen mit Menschen hatte, die als die schlimmsten der Sünder gelten, als die verhasstesten Menschen. Immer wenn ich über Zacharias nachdenke, habe ich so Bilder aus Kinderbibeln vor Augen. Aber das war jemand, dieser kleine Zöllner. Das war jemand, der verhasst war von den Menschen, wo Leute gesagt haben, der kommt in die Hölle. Damals hatten die noch nicht so das von dem, diese Gehenna, aber das ist wieder ein anderes Thema. Egal. Die dachten, der kommt in die Hölle. Den wird Gott bestrafen. Den wird Gott richten. Zu dem kommt Gott nicht, weil der hat unser Land, unser Volk, unsere Werte, alles das, woran wir glauben, hat der verraten für Geld. Und dann kommt Jesus, der Gerechte, und der demütigt sich, dieser reiche Mann, demütigt sich und klettert auf einen Baum. Stell dir mal deinen Chef auf Arbeit vor, wie er auf einen Baum klettert. Er demütigt sich. Er macht sich zum Objekt des, ja, des Spotts. Und Jesus strahlt in seiner Gerechtigkeit, strahlt er das aus. Und was passiert mit denen, die ihm begegnen? Sie werden selber gerecht. Was sagt Jesus zum Zacharias? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Nachdem er gesagt hat, ich höre auf mit dem ganzen krummen Geschäften, mit der ganzen Geldgier, diesem ganzen Teufelszeug, was ich angehäuft habe, nur für mich selbst, nur für mich selbst, nur für mich selbst. Jetzt reicht es, ich lebe ab jetzt für andere. Und jedem, dem ich mehr abgenommen habe, dem gebe ich das Doppelte wieder zurück. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Jesus hat niemals Kompromiss mit Sünde gemacht. Er hat auch niemals den Kompromiss mit Sünde gelehrt. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Jesus ging zu den Sündern und die Sünder wurden gerecht. Halleluja. Bei uns ist es manchmal andersrum. Wir gehen zu den Sündern als Gerechte und der Gerechte wird zum Sünder. So viel zum Thema Kraftlosigkeit. Lass uns mal Johannes Kapitel 8 aufschlagen. Diese herrliche Stelle, die so viel von dem Herzen Gottes offenbart, und eine Bibelstelle, die ersten 11 Verse, eine Bibelstelle, die auch so oft missbraucht wird, wenn es um die falsche Gnade geht, wo Jesus quasi eine Haltung angeredet wird und ihm gesagt wird, dem ist die Sünde doch völlig egal. Dem geht es nicht darum, dass Leute umkehren und Buße tun. So, wir kennen alle die Geschichte, diese Ehebrecherin wird auf frische Tat ertappt. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Warum sind die sie ertappt haben, da, wo sie sie ertappen könnten? Wo ist der Mann? Im besten Falle schon gesteinigt. Im schlechtesten Falle einfach weggelaufen. Auf jeden Fall kommt er und Jesus sagt ja diesen Satz, der die Pharisäer und die Juden so tief ins Mark erschüttert und alles aufdeckt, was ihr Problem ist. Der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle überführt von ihrem schlechten Gewissen, Halleluja, das ist auch Gerechtigkeit, ja, die ausstrahlt, schlechtes Gewissen, sie werden überführt von ihrem schlechten Gewissen und gehen einer nach dem anderen weg, angefangen von den Älteren. Es wäre schön, wenn es heute noch so wäre. Vers 10, da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Und jetzt kommt's: Geh hin und sündige nicht mehr. Halleluja. Halleluja. Jesus gibt dieser Frau kurz vor ihrem Tod, und ich war sicher, sie war bußfertig. Wenn dich 30 Männer umringen, die alle Steine in der Hand haben und die auf dich schmeißen wollen, glaub mir, da wirst du bußfertig. Und dann fängst du an zu bereuen, dann fängst du an, drüber nachzudenken, das hätte ich vielleicht lieber nicht tun sollen. Es ist eine große Gnade, wenn Sünde aufgedeckt wird durch den Heiligen Geist, durch Überführung, bevor sie rauskommt, bevor du das Messer an die Kehle gehalten bekommst, quasi auf dem bildlichen elektrischen Stuhl sitzt. Es ist eine große Gnade, wenn deine Sünde auffliegt. Und es ist noch eine viel größere Gnade, wenn du deine Sünde selbst ans Licht bringst, nicht zurückhältst, sondern öffentlich bekennst. So, und diese Frau war bußfertig und Jesus verurteilt sie nicht, sondern vergibt ihr. Kurz vor dem Gericht. Und dann sagt er: Geh hin, leb weiter. Dir wurde noch eine zweite Chance gegeben. Geh hin und sündige nicht mehr. Glaubt ihr, die Frau ist gleich um die nächste Ecke gebogen und hat sich wieder einen Liebhaber gesucht? Ganz sicher nicht. Sie wusste, ich habe diese eine Chance bekommen. Eigentlich müsste ich schon tot sein. Eigentlich hätte ich schon das tragen müssen, was gekostet haben. Eigentlich hätte ich das Gericht schon annehmen müssen. Und die hatten alle Recht. Die hatten alle Recht. Der Unrechte war die Frau. Die Unrechte war die Frau. Und Jesus in seiner Gerechtigkeit, er strahlt Gerechtigkeit aus, gibt dieser Frau noch eine Chance. Und glaub mir, die ist nicht dahin zurückgelaufen. Je größer die Vergebung ist, die du für deine Sünden empfängst, desto größer wird deine Liebe für Jesus sein. Lukas Kapitel 8 ist es, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Jesus fragt den Pharisäer: Simon, ich will dir eine Frage stellen. Ja, Herr, sprich. Ein Mann hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm Unmengen an Geld, mehrere Jahreslöhne. Und der andere schuldete ihm nur ein wenig Geld. Und da sie beide nicht hatten, um zu bezahlen, erließ er es ihnen beiden. Wer von ihnen wird den Herrn am meisten lieben? Und Simon, dieser Pharisäer, sagt, dem mehr erlassen wurde. Und Jesus sagt, du hast recht geredet. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. So, vielleicht hast du jetzt das Problem und denkst, ja, aber ich bin ja nur ein kleiner Sünder gewesen. Christlich aufgewachsen, Kinderstunde und Jugendsegnung und dann habe ich Bibelverse auswendig gelernt. Ich bin ja nur ein kleiner Sünder. Aha. Mhm. Du bist also nur ein kleiner Sünder. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So etwas wie kleine Sünder gibt es nicht. Wir haben alle die Gerechtigkeit Gottes verfehlt. Wir haben alle die Herrlichkeit nicht erlangt, die wir haben sollten vor Gott. Wir verdienen alle das Gericht und die Hölle. Und wenn du dir nicht über deine Sünde bewusst bist, dann such Gott und frag deinen Ehepartner, wenn du einen hast. Wenn nicht, dann such Gott erstmal. Glaub mir, kleine Sünder gibt es nicht. Aber die Begegnung mit Jesus macht aus den Sündern Gerechte. Da, wo vorher Sünde war, ist Gerechtigkeit. Und jeder, der mit Jesus unterwegs war, weiß, dass da ein Wachstum ist. Dass da, jetzt bin ich eigentlich völlig vom Thema abgekommen, Halleluja, dass da ein Fortschritt ist, dass da nicht ein Zurückbleiben ist und sagen, ja, jetzt habe ich ein angenehmes Gerechtigkeitslevel erreicht, hier wollen wir so im guten Mittelfeld, wollen wir so bleiben. Das funktioniert nicht. Es ist entweder ein Vorwärtsgehen oder ein Zurückgehen. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Stillstand heißt zurückgehen, ja. Ich hätte es gern cooler formuliert, aber war nicht möglich. Jesus hat gedürstet und gehungert nach Gerechtigkeit. Und er ist satt geworden. Er ist satt geworden. Jesaja 53 sagt, dass er alles gegeben hat und er wird Frucht sehen. Er wird Frucht sehen. Er ist satt geworden. Ich bin immer so ein bisschen traurig darüber, wenn Leute aus dem Rollstuhl aufstehen und geheilt sind. Nicht wegen den Leuten, für die freue ich mich, sondern darüber, wie aufgeregt und wie begeistert die Christen sind. Und dann gibt es einen, der kommt nach vorn und bekennt seine Sünden, gibt sein Leben Jesus, sagt, ich will ab jetzt nur noch für Jesus leben. Und wir sagen, ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist das Problem mit uns charismatischen, verknoteten Frömmigkeitsverständnis. Es gibt kein größeres Wunder als den Sünder, der Buße tut. Wenn ein Mensch geheilt wird, der Himmel jubelt nicht. Zeig mir eine Bibelstelle darüber, dass der Himmel jubelt darüber, dass Menschen geheilt wurden. Ganz im Gegenteil, Jesus in Lukas Kapitel 10 verflucht die Städte, in denen er die meisten Leute geheilt hat, weil sie nicht Buße getan haben, weil ihr Herz unberührt geblieben ist. Ihre Körper wurden berührt, aber ihr Herz ist unberührt geblieben. Bei einer körperlichen Heilung jubelt der Himmel nicht. Wenn ein Sünder umkehrt zur Buße, lest Lukas Kapitel 15. Der Himmel jubelt. Alle Engel vor dem Vater freuen sich, wenn aus einem Sünder ein Gerechter wird. Und immer wenn ich dann jemanden sehe, der zaghaft, also es gibt ja da verschiedene Stile in den Veranstaltungen, der zaghaft seine Hand erhebt, oder wenn ich mir Videos angucke im Internet von vergangenen Erweckungen, wie die Sünder nach vorne geströmt kommen, in Tränen, in Zittern und sagen, Jesus, vergib mir. Mir laufen die Tränen, weil ich so berührt bin, weil ich mich so freue, weil ich weiß, hier kommen Sünder heim zu ihrem Vater und aus Sündern werden Gerechte. Halleluja. Das ist das viel größere Wunder. Die Leute reden immer davon. Jesus sagt in Johannes 14, glaube ich, oder 15 oder 16. Ihr werdet größere Werke tun als ich. Und dann wird immer philosophiert, was denn jetzt die größeren Werke sind. In Johannes 6 finden wir die Antwort. Das aber ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Halleluja. Das ist das größere Werk. Wir können Menschen in eine Begegnung mit Jesus hineinführen, können Menschen Jesus vorstellen. Das ist ein viel größeres Werk, als was Jesus jemals getan hat, weil er noch nicht verherrlicht war, weil die Gemeinde noch nicht erlöst war, noch nicht bereit war. Jesus der Gerechte. Fünftens, wir müssen ein bisschen hier, schon um 12. Fünftens, Ebenen von Hunger nach Gerechtigkeit. Diese Ebenen, diese verschiedenen Levels oder Stufen, beschäftigen uns hauptsächlich im Gebet. Im Gebet. A. Die Ebene des eigenen Lebens. Lass uns mal 1. Timotheus Kapitel 6 aufschlagen. Der geistliche Vater Paulus schreibt an seinen Sohn, an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und hier kommen jetzt einige persönliche Ratschläge. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Ja, er redet da von furchtbaren Dingen. Fliehe von denen, jage aber nach Gerechtigkeit. Jage der Gerechtigkeit nach. Und natürlich ist es nicht alles. Der Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Paulus sagt zu Timotheus, du, Timotheus, jage der Gerechtigkeit nach. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du hörst jagen. Also ich stelle mir da niemanden vor, der so mit dem Gewehr über der Schulter so durch den Wald spaziert. Nein, das ist eine Schar von Reitern, alle haben ihr Gewehr umgespannt, ein Haufen wilde Bluthunde und dann rennen die wie verrückt in den Wald und die scheuchen die Füchse und die Hasen und die Hirsche auf und dann bam, 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 werden die abgeschossen und dann gibt's ein Foto, ja, demonstrativ, ich habe hier den Hirsch erschossen. Die haben einen Eifer, die haben eine Sehnsucht danach, die wollen um alles, was sie jetzt tun, sie wollen eines, sie wollen das Ziel erjagen. Gerechtigkeit. Jage der Gerechtigkeit nach. Paulus sagt mit anderen Worten, mach das zu einem größten Ziel deines Lebens. Ich möchte wachsen in Gerechtigkeit. Ich möchte, dass mein Leben seine Gerechtigkeit widerspiegelt. Dass mein Leben die Wiedergeburt, die ich erfahren habe, bezeugt. Ich betrachte mit großer Sorge einige Entwicklungen von berühmten Männern und Frauen, wenn ich jetzt die Namen sagen würde, würdet ihr wahrscheinlich alle kennen, die sagen, bete nicht für die Gemeinde, bete nicht für dein eigenes geistliches Leben, du musst es nur ergreifen, du musst einfach nur sagen, ja, und so ist es und fertig, aus. Nein, das ist nicht das, das ist nicht biblische Frömmigkeit. Wir jagen der Gerechtigkeit nach. Wir wollen, dass Gerechtigkeit in unserem Leben vorhanden ist. Dass, wenn andere Menschen uns anschauen, dass sie sehen, so ist es, mit Gott zu leben. So redet eine Person, die Gott kennt. Nicht in irgendwie mit frommem Heiligenschein und langer Mönchskutte und hinter großen Mauern verborgen. Nein, im Leben. Nicht immer ernst, sondern auch mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Liebe Menschen begegnen. Das hat nichts mit irgendwie einem gerunzelten Stirn zu tun. Aber es hat mit einer Furcht Gottes zu tun. Und mit einer Leidenschaft, Gott zu gefallen. Egal, was Menschen denken. Amen. So, B. Eine weitere Ebene, wo wir die Gerechtigkeit Gottes, dieses Leben in Gerechtigkeit zu unserem Ziel beziehungsweise in unser Gebet hineinnehmen, ist die Familie. Lass uns mal Hiob aufschlagen, der da so ein wunderbares Beispiel ist. Hiob Kapitel 1, ist ja auch ein gerechter Mann. Jetzt muss ich nur den Hiob finden. Vor dem Psalm ist er, ne? Da ist er. Hiob 1, Vers 5. Wir lesen mal Vers 1, das ist so schön. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Halleluja, das ist Gerechtigkeit. Und dann Vers 5 heißt es, wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob seine Kinder holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Gerechtigkeit Gottes in der Familie. Da spreche ich natürlich besonders zu den Vätern, aber natürlich auch zu Kindern und Müttern. Die Gerechtigkeit Gottes zum Anliegen in der Familie machen. Ein sich selbst überlassener Sohn, sagt die Sprüche, bereiten seiner Mutter nur Schande. Wir wollen unsere Kinder nicht sich selbst überlassen. Wir wollen ihnen helfen, einen Lebensstil der Gerechtigkeit zu pflegen. Gewohnheiten, die Jesusgemäß sind. Sie immer wieder im Gebet vor Gott erheben, also nicht die Kinder erheben, aber vor Gott bringen und sagen, Herr, du siehst dieses und jenes bei meinen Kindern, wir bitten dich, am besten noch zusammen mit deinem Ehepartner, wir bitten dich, Herr, gib Gnade, mach meinen Sohn, meine Tochter zu einer gerechten Person, die die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Wert ein Vater, eine Mutter, eine Oma und ein Opa sind, die beten. Ihr habt keine Ahnung davon. Ihr habt keine Ahnung davon, was das bedeutet, was das für einen Unterschied macht. Und das Letzte, was wir tun sollten, ist zu sagen, ich bin ja nur in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Oh Jesus. C. Die dritte Ebene ist Gerechtigkeit in der Gemeinde. Gerechtigkeit in der Gemeinde. Ich weiß nicht, was ihr für einen Überblick habt über den Leib Christi in unserem Land und so in den westlichen Gefilden. Aber ich sag euch, es steht schlecht um die Gemeinde. Und du brauchst kein Prophet sein, um das zu sehen. Du brauchst auch keine Lupe und jahrelange Studien, um das irgendwie zu erkennen. Ab und zu trinkt mal etwas hervor und du denkst, Jesus, was ist aus deiner Gemeinde geworden? Was ist hier passiert? Was läuft hier verkehrt? Schaffe Gerechtigkeit. Mach den Zustand des Leibes Christi. Können wir die Tür zumachen, weil jetzt die Kinder schon kommen? Ich versuche mich kurz zu halten. Es ist so wichtig, dass wir als Priester, und das tut auch Jesus übrigens tagtäglich, dass wir als Priester den Zustand der Gemeinde immer wieder vor Gott beklagen und diese mangelnde Gerechtigkeit, diese Sünde, die zum Himmel schreit, der Kompromiss mit allem Möglichen, was vom Teufel und aus der Welt kommt, das ist so ein Schmerz in dem Herzen Gottes und es tut so weh, weil die Braut Christi soll eine Braut sein, ohne Flecken und ohne Runzel. Epheser 5, Vers 27. So, D, es geht noch bis E, also ihr habt es gleich geschafft, D, in der Gesellschaft. Wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit in einer Welt voller Sünde. Da, wo Christen Einfluss haben, etabliert sich Gerechtigkeit. Sünde schreit zum Himmel, das ist das, was das Wort sagt. Leonard Ravenhill hat eine Predigt gehalten und der Titel der Predigt war Sodom hatte keine Bibel. Sodom hatte keine Prediger, keine Bibel, keine Bibelseminare, keine Gebetsstunden. Und sie wurden gerichtet von Gott für ihre Perversion und für diese Ungerechtigkeit und für diese ganzen Stolz und all das, was da gelaufen ist. So, und wir in unserem Land, wir haben, ach, was weiß ich, wie viele Bibeln. Millionen von Bibeln. Wir haben Tausende von Predigern. Wir haben Hunderte von Bibelschulen, Bibelseminaren, Bibellehrabende. Und bei uns geht es genauso zu wie in Sodom und Gomorra. Glaubt mir, das Gericht, was wir verdient haben, was unser Land verdient hat, ist so, so, so viel höher als das Gericht von Sodom und Gomorra. Sodom hatte keine Bibel. Da, wo Christen Einfluss haben, etabliert sich Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie oft du an die Kinder denkst, die tagtäglich in unserem Land im Mutterleib umgebracht werden, die sich nicht wehren können, die keine Stimme haben und zerrissen werden. Das ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, die das Herz Gottes bewegt. Und wir hungern und dürsten im Gebet zuallererst und dann natürlich auch öffentlich in Petitionen und in Demonstrationen und so weiter. Aber zuallererst und das Allerwichtigste, im Gebet hungern wir und dürsten wir und sagen, Herr, mach dem ein Ende. Und wir könnten jetzt eine endlos lange Liste haben von all den grausamen Dingen, die in unserem Land passieren und die als normal gelten und dann auch noch lobenswert sind. Und jetzt der letzte Punkt. Und das ist der schönste und der bewegendste Punkt für mich. Gerechtigkeit wird auf ewig gegründet durch die Wiederkunft unseres Herrn. Lass uns mal Offenbarung aufschlagen, Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19 offenbart Jesus in seinen drei hauptsächlichen Rollen, die er in der Endzeit demonstriert. Er ist König, Bräutigam und Richter. Das sind die drei Dinge, die wir in Jesus am meisten begreifen müssen. Er ist König, Bräutigam und Richter. Und er kommt wieder. Und ich sage euch, wenn Jesus wiederkommt, Jesus ist kein Pazifist. Jesus ist kein Pazifist. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Dass da ein Pferd ist, jetzt greifen wir schon die Offenbarungslehre vor, dass da ein Pferd ist, deutet eindeutig an, dass es ein militärischer Kontext ist. Er kommt wieder als ein Feldherr. Wenn heute die Offenbarung geschrieben wäre, dann, ich weiß nicht, ob Jesus in einem Panzer sitzen würde, aber das ist so ungefähr das Ebenbild. Er kommt auf einem weißen Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Kann mir das jemand aus Elberfelder vorlesen?
Und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
Wenn Jesus kommt, wird er einen Krieg führen. Einen Krieg, dem sich niemand entziehen kann. Und die Frage ist heute, auf welche Seite willst du dich schlagen? Es ist der einzige Krieg in der Menschheitsgeschichte, der in Gerechtigkeit gekämpft wird. Und Jesus wird ein Ende machen. Und als letzte Bibelstelle, 2. Petrus 3, Vers 13. Und dann beten wir noch zusammen. Und bringt es vor den Herrn. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Kannst du nochmal nach vorn kommen, Jonathan? Wenn Jesus wiederkommen wird, wird er ein Reich etablieren. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, ist mir erstmal völlig egal, ob das in dein Weltbild passt, ob das für dich unmöglich ist, ob das für dich nur Bildsprache ist, ist mir egal. Ich sage dir, Jesus kommt wieder, physisch, sichtbar, als, ein jüdischer König, der über die ganze Welt regieren wird. Und diese Welt wird eine Welt sein, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und Ungerechtigkeit, was wir hier tagtäglich sehen, was wir in unserem verdorbenen Herzen erkennen, wird nicht mehr da sein. Lass uns mal noch gemeinsam stehen. Ich weiß nicht, ob dich das bewegt, ob dich das herausfordert oder irgendwie, was es mit dir macht, diese Last Gottes. Dieser Hunger, dieser Durst nach Gerechtigkeit. Jesus möchte dir das heute ins Herz geben. Noch stärker, als du es jemals zuvor hattest, möchte er diesen Teil von sich, diesen Hunger, dieses starke Bedürfnis in dein Herz legen, dass du genauso wie die am Körper verhungern, dass du sagst, entweder es entsteht, es kommt Gerechtigkeit oder ich sterbe. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir bringen dir unsere stumpfen, kalten Herzen, die so überhaupt nicht bewegt sind über die Sünde, die Verlorenheit der Menschen, über unsere eigene Sünde. Und Herr, wir sehen das, dass du sagst, glückselig. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Schenk uns dieses Verlangen. Schenk uns diesen Mangel. Schenk uns dieses Hungergefühl, wenn die Magenwände aneinander reiben und dieser Schmerz entsteht. Schenk uns das in unserem Geist. Schenk uns das, dass wir mit dir mitfühlen können, dass wir mit dir trauern können, dass wir mit dir verzehrt sind danach, dass Gerechtigkeit geschaffen wird, dass wir alle selber gerecht leben. Und dass du gesehen wirst durch unser Leben hindurch. Und Jesus, wir werden dein Kommen nie herbeisehnen, wenn wir nicht hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wir werden nie dafür gebraucht werden, dass du dein Reich aufrichten kannst, wenn wir nicht hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. So leg diesen Hunger, diesen Durst in uns hinein. Wir wollen noch zum Abschluss ein Lobpreislied singen und ich möchte dich einfach ermutigen, du musst nicht unbedingt das Lied mitsingen, find eine Antwort auf Gott, tritt selber in Interaktion mit dem Herrn. Lass nicht den Prediger davon irgendwie alles machen und dann die Hände aufhalten. Sag selber zu Jesus, Herr, leg das in mich hinein, Herr, bewirke das in mir drin. Ich will auch hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Gib mir eine Bekümmernis, eine Traurigkeit über die Sünde, über die Verlorenheit der Menschen.